Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder mal in Berlin bin.
Sie sind eine großartige Schauspielerin, Sängerin, Autorin, aber eigentlich wollen Sie Tänzerin werden.
Das war mein ganz, ganz früher Kinderwunsch, denn ich wurde also erst mal in ein Kinderballett geführt, irgendwann zu Weihnachten, so in der Nachkriegszeit. Ich bin ja zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren, da war diese ganze Schererei und wirklich das traumatische Erleben des Krieges. Dann war ich in so einem Kinderballett und dann dachte ich mir, also das muss ich. Ich muss auch tanzen, Nur, das hat sich ganz schnell verwandelt, weil dann war ich relativ bald danach auch in einem Stück, in dem gesprochen wurde. Das Wort hat mich einfach dann doch mehr ergriffen. Ich ging dann zur Schule. Sobald ich lesen und schreiben gelernt habe, habe ich geschrieben und gedichtet und illustriert. Und also das war immer, das Wort hat mich dann also einfach an sich gerissen. Und deswegen wurde es dann später die Schauspielerei. Und jetzt ist es die Schriftstellerei.
Genau. Sie sind als junges Mädchen magersüchtig gewesen. War das geschuldet der dünnen Figur, weil Sie Tänzerin werden wollten zu einem Moment, nein, oder waren das massive Probleme?
Nein, zu der Zeit wollte ich auch schon gar nicht mehr Tänzerin werden und es war auch damals noch nicht dieses Verlangen, man muss ein Model werden. Es war ganz schlicht so, dass wir da so eine Professorin hatten, die selber eigentlich sehr rundlich war und das war in der Nachkriegszeit so ganz neu, dass jemand sagt, isst doch nur Vollkorn und bisschen Joghurt und so. Also ich war ein bisschen so ein festes, junges Mädel und dann wurde ich schlank. Das hat mir gefallen und dann kippt das irgendwann und das heißt ja nicht umsonst Magersucht. Ich hatte also keine Bulimie, ich hatte eine echte Anorexie, also ich habe einfach nichts mehr gegessen. Und das ist einfach ein psychisches, tiefes Problem und ich glaube, bei mir war das so bilderbuchartig einfach, ich wollte keine Frau werden. Ich hatte da so einfach Beobachtungen gemacht und ein Verweigern der Sinnlichkeit. Also es war bei mir ziemlich klassisch, das, was Magersucht bedeutet. Aber ich hatte Glück und bin dann, wir waren dann im Sommer am Land, im Salzkammergut an einem See und haben gewohnt bei zwei unverheirateten Frauen, Schwestern. Und die haben mich eigentlich geheilt, weil dort habe ich plötzlich gesehen, Frauen, die selbstständig leben, die im Kirchenchor singen, die sich nicht um irgendeinen blöden Mann scheren und die auch nicht zu mir sagen, ist doch was, sondern mir einfach auch, dann waren sie in einen verliebt, der kam zu Besuch, in den habe ich mich auch verliebt, also dieses andere Frauenbild hat mich dann irgendwie aus dieser Krankheit herausgerissen und ich bin sehr froh im Rückblick, dass mir das gelungen ist.
Nach dem Abitur sind Sie direkt ans Max-Reinhardt-Seminar, haben da studiert, Musik und darstellende Kunst mit dem Abschluss Auszeichnung. Ist Ihnen das zugeflogen oder war das harte Arbeit?
Ach, ich war schon im Gymnasium immer Vorzugsschülerin. Ich habe mit Auszeichnung maturiert. Viele sagen doch, wenn man so gut ist in der Schule und bei Prüfungen, dann wird nichts aus einem. Also ich habe diese Meinung ein bisschen revidiert. Es wurde ja dann doch irgendwas aus mir.
Aber flog Ihnen das zu oder war das richtig hart?
Ich war immer sehr ehrgeizig und fleißig und sehr pflichtbewusst und habe halt diese ganzen dummen Sachen, die man ja als Schauspieler nicht braucht. Also das Theaterrecht und so. Habe das halt alles schön. Und ich bin ein Jahr früher habe ich die Schauspielschule auch beenden können, weil ich dann schon ans Burgtheater engagiert war. Also das ging zack, zack. Also meine Eltern waren sehr zufrieden mit mir und hatten nie Ursache zu sagen, die Schauspielerei, lass das doch bleiben, weil ich war sofort an dem großen Theater und das ging alles so unerhört nahtlos, obwohl nach außen hin nahtlos. Es war trotzdem auch ein Weg mit sehr viel Erfahrung sammeln müssen. Die Schauspielerei ist einfach was Schwieriges, ja. Das fällt einem nicht nur zu, aber man muss natürlich oder sollte eine Grundbegabung haben. Das sollte schon sein.
Was hat Sie persönlich ganz besonders daran fasziniert, in andere Rollen zu schlüpfen? Sie haben schon gesagt, die Sprache natürlich. Sie haben viel mit Sprache gearbeitet, viel mit Sprache zu tun gehabt, aber eben auch in dieses andere Rollen schlüpfen.
Die Erfindung war immer schon das, was mir auch in späteren Jahren geholfen hat, zu überleben und weiterzuleben. Einfach selbst Leben erschaffen. Und wenn man also in eine Rolle hineinsteigt, dann sucht man das zwar in seinen eigenen Möglichkeiten, aber entfernt sich doch von diesem nur ich selber sein müssen. Und ich habe schon als Kind immer was erfunden und aufgeschrieben und ich war sofort gern im Kino und sofort gern im Theater und jede erfundene Welt war mir oft lieber als die Welt, in der ich also effektiv leben musste. Das hat sich bis heute nicht verloren. Deswegen habe ich auch begonnen, Bücher zu schreiben und Bücher herauszugeben und mich einfach in dieses Phänomen habe ich mich so vertieft, dass wir ja eigentlich in der Lage sind, auch Leben oder Welten zu kreieren. Also, und das hat damals am Theater für mich so begonnen. Irgendwann hat es dann aufgehört. Irgendwann wollte ich eben nicht mehr in Rolle. Also, wie ich so 60 war, da bin ich dann vom Burgtheater weg nach 4 Jahrzehnten. Einfach auch deshalb, weil ich nicht mehr in diesem üblichen Sinn Schauspieler sein wollte. Dann war das plötzlich für mich vorbei. Dann wollte ich nicht mehr in Rollen schlüpfen, sondern wenn ich auf die Bühne gehe, mit meinen Liedern oder wenn ich aus meinen Büchern lese, dann sind das meine Inhalte. Also die Profession der Schauspielerei bewohnt mich natürlich. Aber ich verbinde das jetzt lieber mit dem, was ich selber eigentlich mitteilen möchte. Das ist ein Wort, das ist mir sehr wichtig, diese Mitteilung, dass man miteinander ist und etwas teilt. Aber ich war natürlich viele, viele Jahre lang auch sehr leidenschaftlich Schauspielerin. Und das war auch eine Zeit, wo Aufgaben auf mich zugekommen sind, die dann auch etwas mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung zu tun hatten. Also ich nenne das immer, ich hatte so eine Hochzeit am Theater. Und als die dann abgebröckelt ist und ich älter wurde und gemerkt habe, für ältere oder alte Frauen gibt's eigentlich nicht die Rollen, die ich mir vorstelle. Man ist dann immer nur so ein ältlicher Aufputz und man schaut um die Zeit. Ja. So war das.
Wenn man so erfolgreich ist, wie Sie es ja auch schon in ganz jungen Jahren waren, hatten Sie selbst mit Konkurrenzkampf zu kämpfen. War das ein Problem für Sie?
Ich habe immer den Eindruck, ich war ja gar nicht so erfolgreich. Es hat lang gedauert, bis man mich über die Grenzen Österreichs oder Wiens hinaus überhaupt kannte. Da habe ich dann diesen Zweiteiler Bellamy gedreht. Das war der liebe Keutner, der hier in Berlin mich empfangen hat damals und mich nur zu einem Gespräch eingeladen hat und mich dann besetzt hat in diesem Zweiteiler. Das war eine Zeit, wo ein Zweiteiler im Fernsehen einen noch irgendwie berühmt machen konnte. Und da ging es erst ein bisschen los mit diesem Bekanntheitsgrad und mit sowas Ähnlichem wie Erfolg. Aber diese Frage nach der Konkurrenz, das ist jetzt für Menschen so bestimmend. Ich beobachte das. Ich glaube nicht, dass ich lüge, wenn ich sage, dass mir das eher egal war. Ich habe mir nie überlegt, warum macht eine andere Frau das und warum ich... Ich habe mich einfach immer, auf das konzentriert, was mir so zugeteilt wurde. Mhm. Ich war auch an der Burg nie bestrebt, irgendwelche Rollen jetzt mir zu verschaffen, sondern dann hat man gesagt, wiehst du, spiel doch das. Aha, ja, gut. Und das war dann eigentlich auch immer zur rechten Zeit das rechte Stück, die rechte Rolle. Es hat sich für mich ergeben. Und weil es sich für mich ergeben hat, hatte ich nie Grund, neidisch zu sein oder Konkurrenz zu fürchten. Nein, ich glaube, das habe ich bei mir nie sehr zugelassen.
Sie waren zweimal verheiratet. Normalerweise rede ich nicht über die Ehemänner meiner
Ja, Sitzung, ja, ja.
Aber in diesem Fall
ich bin es gewöhnt.
Sie waren zweimal verheiratet. Der erste Mann ist auch der Vater Ihrer Tochter Udo Proksch und der zweite André Heller. Und das sind ja beides ganz besondere Männer. Also Männer mit Visionen und Männer, die die Welt verändern wollten. War das so Ihr Bild auch, was Sie gerne wollten?
Rückblickend wundere ich mich ja selbst, dass ich wirklich zwei solche Kaliber in Österreich geheiratet habe. Nicht? Also die wirklich jeder kennt. Aber alle beide habe ich ja zu einem Zeitpunkt kennengelernt, als sie das noch nicht waren, was man jetzt von ihnen weiß. Nicht? Den Udo Proksch habe ich kennengelernt, da war so ein Designer und ein knapp nach der Kunstakademie. Und den Hell habe ich kennengelernt, da war ein Discjockey im Radio, ein kleiner, dünner Bub. Also sie wurden von mir irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Instinkt muss mich auf diese zwei Männer verwiesen haben, dass da was los ist. Sie waren beide auch sehr schwer zu überleben, muss ich dazu sagen. Es waren auch wirklich keine leicht zu führenden Ehen.
Eigentlich hat ja André Heller Sie ausgesucht, wenn man das mal so ein bisschen zurückverfolgt. Er hat Sie als Göttin am Burgtheater bezeichnet. Sie waren sowas ganz Tolles auch für ihn zu diesem Zeitpunkt. Und er hat sein Erbe, wenn denn das so stimmt, tatsächlich gegeben für einen Film, in dem Sie gespielt haben. Dann hat das zwar mit dem Film nicht geklappt, aber mit Ihnen.
Er hat wirklich gedacht, wenn er sein schmales Erbe in so einen Film hineinsteckt, dann wird ihm das was bringen. Und in diesem Film, ich sage dann halt immer, er hat sein Geld verloren und mich gewonnen. Und so war es dann auch irgendwie. Also zwar kam er da auch zu den Dreharbeiten und da haben wir alle, das Team dachte, ah, da kommt sein aus reichem Haus, sein Schnösel kommt da und so. Also, aber dieser Schnösel aus reichem Haus war dann doch ein sehr, sehr kluger Kopf und hat sich mir in einer sehr witzigen und gescheiten Weise genähert und hat es wirklich erreicht, dass ich noch ein zweites Mal geheiratet habe.
Ja. War das von Anfang an eine Beziehung auf Augenhöhe?
Ich glaube schon, obwohl er war so jung und ich war auch noch so blöd. Wir haben beide diese Ehe nicht sehr gut gelebt, aber wir sind im Lauf der Zeit wirkliche Freunde geworden. Und was ich immer wieder betonen muss, was den Heller betrifft, nach dem Tod meiner Tochter war er der Mensch an meiner Seite. Und das vergesse ich bis zu meinem letzten Tag nicht. Weil bei so etwas, das man Schicksalsschlag nennt, vereinsamt man sehr, weil die auch Freunde, auch gut bekannte Menschen wissen dann eigentlich nicht so, wie sie mit einem umgehen sollen und entfernen sich. Also ich habe sehr viele Menschen eigentlich verloren, auch nachdem ich meine Tochter verloren hatte. Und er war da wirklich voll und ganz und mit allem Einsatz an meiner Seite. Und wir sind einfach gute Freunde geworden. Unsere Glanzzeit war sicher nicht unsere Ehezeit. Später wurde es glänzender.
Sie haben ja natürlich auch noch mehrere Schicksalsschläge, denn Sie waren ja mit Peter Vogel auch zusammen, der dann Selbstmord begangen hat. Das heißt, das ist ja auch so ein Schlag, dann der Tod des eigenen Kindes, was ja der pure Horror ist.
Ja, das Leben hat mir einiges zugemutet, ja. Und dass ich nach dem Tod meiner Tochter es doch geschafft habe, irgendwie weiterzuleben, das liegt daran, dass ich einen adoptierten Enkelsohn habe. Also ich habe ihn adoptiert, meine Tochter hat ihn aufgezogen, aber sie wollte dann nicht, dass er den Namen Proksch erhält, der ja damals in Österreich wirklich verfemt war. Und also mein Enkelsohn ist vor dem Gesetz mein Sohn.
Der war damals 15 Jahre alt.
Der war damals 15, als die Anna starb und hatte nur mich. Und das war einfach eine ganz elementare Aufforderung, am Leben zu bleiben. Und er ist jetzt 28 und ist auch Schauspieler und ist ein ganz liebenswürdiger, wunderbarer Mensch. Und auf diese Weise, das Leben wird dann sehr stark. Es greift einfach wieder nach einem. Aber der Verlust, weil Sie davon sprachen, von Peter Vogel, das war auch sehr schmerzlich, weil es so nicht aufzuhalten war, weil er einfach nicht leben konnte, obwohl wir eine Zeit lang wirklich sehr, sehr schön miteinander gelebt haben. Einfach diese Menschen in sich zu bewahren, ist das Einzige, weil ich oft gefragt werde, ob ich glaube an das oder an jenes. Und ich glaube an das Leben und solange ich lebe, werden die Menschen, die ich verloren habe, auch weiterleben, weil ich sie in mir trage. Anders kann ich es nicht nennen.
Sie haben es ja schon erwähnt, dass Sie viel geschrieben haben, immer schon, aber Sie schreiben eben auch, Sie haben Bestseller geschrieben. Spätes Tagebuch. Erstmal meine Frage, schreiben Sie selbst nach wie vor auch richtig Tagebuch am richtigen Leben?
Ja, ich muss das tun. Das ist auch für mich ein Überlebensfaktor, dieser Dialog entweder mit mir oder ich weiß nicht, dieses Reflektieren. Aber ich möchte, das hat vielleicht wirklich was mit Therapie zu tun, aber die Sachen, die ich schreibe, um es herauszugeben, wie das ja auch so heißt, die möchte ich nie mit diesem therapeutischen Appeal belasten. Da muss Professionalität herrschen. Aber ich schreibe jeden Tag am Morgen Tagebuch, habe aber eine Verfügung, dass das wird nicht das Licht der Welt erblicken, zumindest nicht solange ich lebe und nicht gleich danach. Das ist so meine Sache, das ist so mein innerer Dialog. Aber ich kann jedem Menschen empfehlen, das zu tun. Das ist natürlich jetzt in unserer Zeit, wo alles nur noch mit Computer und so, aber gerade dieses Niederschreiben, und zwar schreibe ich in meine Tagebücher ja mit der Hand und daheim sogar mit Feder und Tinte, das tut einem Menschen gut. Weil wenn du also erstmal deinen Schreibstift hebst, denkst du schon mal ein bisschen nach und dann setzt du die Feder an und dann fängst du erst an zu schreiben. Und also das ist in meinen Augen ein Vorgang, den man nicht ganz außer Acht lassen sollte, auch wenn man noch so sehr SMS schreibt und alles nur mehr so über Bildschirme flimmert. Es bedeutet etwas ganz anderes, wenn man niederschreibt auf Papier. Das ist einfach ein sehr schöner Vorgang, kann ich nur empfehlen.
Und Dialog ist ja auch ein Schlüsselwort für Sie und bei Ihnen. Haben Sie jemals erlebt, tatsächlich Dialoge auch mit Männern führen zu können?
Nicht so leicht, ja. Der Heller ist ein Mensch, mit dem man einen Dialog führen kann.
Das auch schon während der Ehe oder erst später?
Ja, während der Ehe waren natürlich die Dialoge meist ein bisschen gefährlich, weil wir dann immer so abgedriftet sind, auch in unseren Zwiespalt und so weiter. Nicht, dann wird der Dialog sehr rasch auch ein bisschen ein Streitgespräch, wie wir das kennen. Aber er ist ein Mensch, der reden will und reden kann. Aber es ist eine seltene männliche Eigenschaft natürlich. Es ist trotzdem immer ganz interessant, sie herauszufordern. Also ich habe immer wieder versucht, bei meinen Begegnungen mit Männern, sie schon auch in ein Gespräch zu verwickeln, ob sie nun wollten oder nicht.
Spätes Tagebuch. Das ist ja ein Roman. Es geht um eine 70-jährige Frau, die erzählt von Liebe und Leben. Eine Tänzerin, die nicht mehr tanzt. Sie verliert auch ihr Kind und ihren Mann. Es hat ja viel Autobiografisches.
Ich sage sehr oft oder denke mir das auch sehr oft, dass ich für meine schreibende Arbeit immer eigentlich die Kompetenz der eigenen Erfahrung brauche, auch wenn ich erfinde. Ich kann nicht recherchieren wie ein Journalist oder so, sondern ich suche schon die Erfahrungswerte in meinem eigenen Erleben. Und gerade dieses späte Tagebuch, das habe ich sehr flüssig verbunden mit einer ganz anderen Geschichte. Die Frau hat natürlich eine ganz andere Geschichte, aber das Gravierendste, das Übereinstimmung zu mir selber schafft, ist sicher das, was diese Frau sich über das Älterwerden überlegt und denkt. Ich wollte einfach in diesem Buch auch diese Erwägungen, diese Reflexionen hervorholen, die sich einem einfach bieten, wenn man älter wird. Ich habe nicht einen Horror vor dem Älterwerden, aber es konfrontiert mit der Endlichkeit. Und ich versuche, da nicht auszubuchsen und das zu verdrängen und davon wegzulaufen. Ich stelle mich diesen Gedanken und das habe ich der Frau in diesem Buch auch zugemutet.
Das heißt, diesem Nie mehr setzen Sie ein Trotzdem entgegen.
Ja, genau.
Ja, es ist so ein Schrumpfen der Zukunft, haben Sie es auch mal genannt. Die Zeit wird absehbar. Macht das am Anfang Angst, diese Erkenntnis? Oder kann man damit dann einfach so gut umgehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eben nur noch so und so viel Zeit. Wobei wir ja alle nicht wissen, wie viel Zeit wir haben. Zeit ist ja relativ.
Sicher, wir wissen nie, ob wir den morgigen Tag noch erleben. Aber wenn man alt wird, ist es eben wirklich voraussehbar und absehbar. Und es macht immer wieder mal Angst. Es ist nicht so, dass man da einmal diese Furcht bezwingt und dann geht's einem gut, sondern das ist eine Lebensübung. Eine Lebensübung, würde ich es wirklich nennen, sich immer wieder auf diese Überlegungen, auf dieses sogar Wissen einzulassen und dann trotzdem Freude für die Gegenwart zu entwickeln. Die Gegenwart wird einfach wesentlicher im Älterwerden. Also jedenfalls geht es mir so. Wenn es jetzt schön ist, ich werde ganz wütend, wenn ich sage, ist das heute ein herrlicher Tag? Und mir sagt jemand, aber morgen soll es regnen.
Ja.
Dann sage ich, heute ist ein schöner Tag, bitte.
Das kann man schon am Tag selber, wenn man sagt, ja. Vormittag scheint die Sonne oder eine Sache.
Und aber Sie müssen mal beobachten, wie Menschen dauernd sagen, wenn man sagt, jetzt ist es schön, ja, aber dann. Und das versuche ich beiseite zu lassen, sondern im Jetzt-Leben einfach empfinden und bedenken und so lange bei geistiger und körperlicher Kraft seiend auch eine Lebensfreude zu haben.
Ich glaube, Lebensfreude ist was ganz Wichtiges, denn Alter ist ja eigentlich kein physisches Problem, sondern eine geistige Haltung.
Ja, und vor allem diese Suche nach Glück, die so bestimmend ist in unserer Gesellschaft. Man will glücklich sein. Der Begriff Glück, mit dem gehe ich kaum um. Weil man kann vielleicht einen Augenblick lang so etwas empfinden, wo man sagen kann, ach, das war jetzt Glück. Aber Freude ist mir ein wesentlicher Begriff. Und sich auch in einer Gemeinsamkeit freuen. Und wenn ich eben so einen Abend habe, an dem ich musiziere, dann will ich auch Freude haben. Freude mit dem Klaus Drabitsch zum Beispiel, mit dem ich singe. Und Freude mit dem Publikum, das vor mir sitzt. Und wenn ich erkennen kann, dass eine Gemeinsamkeit aus Freude entsteht, dann bin ich mehr als zufrieden.
Auf das Programm kommen wir natürlich nachher noch ausführlich. Ich wollte nochmal auf das Buch weiter eingehen. Sie haben da ja auch sehr viel Selbstironie. Wie viel Blödsinn habe ich in der Liebe angestellt, schreiben Sie zum Beispiel.
Ja. Das ist nicht schwer zu erkennen und ich glaube, so geht es eigentlich nicht nur mir.
Aber ist es ein Blödsinn, den man dann irgendwann im Alter nicht mehr wiederholt, weil man einfach die Erkenntnis hat? Oder macht man nicht eigentlich immer wieder dieselben Geschichten?
Ja, man macht es nicht genauso einfach, wenn man auch älter ist, aber blöd ist man immer wieder.
Die Sache mit dem Prinzen, an den Sie früher geglaubt haben, jetzt nicht mehr glauben.
Das ist schon lange vorbei. Aber wir sind natürlich, also in meine Generation ist so aufgewachsen, dass da irgendwann mal kommt der eine und dann fängt das Leben überhaupt erst an. Also der Prinz oder der oder die große Liebe und so. Es war, als ich jung war, eine junge Frau war, war das alles noch sehr, sehr darauf abgestimmt, dass ein Frauenleben eigentlich erst beginnt mit dem Mann, dem das Leben einem so schenkt.
Und, das sehen die Männer ja oft heute noch so.
Ja, und das sehen auch wieder Frauen manchmal genauso. Und das schmerzt mich dann eben. Das habe ich nicht so gern, wenn Frauen auch jetzt wieder glauben, erst mal den Mann haben und dann ist alles okay. Denn zum Glück haben wir in unserem Breitengrad als Frau die Chance, uns irgendwie ein selbstständiges, ein von uns gewolltes Leben zu bauen. In der ganzen Frauenfrage kann ich nie unterlassen, mir die ganze Welt anzuschauen. Und auf Erden geht es Frauen fürchterlich, nicht? Das ist ganz schlimm. Und ich glaube, wir sollten hierzulande oder in unseren Breitengraden wirklich uns dessen bewusst sein, dass wir eine Chance haben als Frauen, wirklich auch eigenständig leben zu können und uns darum bemühen.
Sie haben auch irgendwo mal gesagt, Sie sind mehr so ein Einsiedlertyp, also gar nicht so richtig konzipiert fürs Zusammenleben.
Ja, das hat mir das Leben bewiesen. Ich bin einfach auch gerne allein und ich bin eigenbrötlerisch und ich habe so meine Rituale. Das lässt sich alles nicht sehr gut in eine ganz normale Zweisamkeit einbauen. Aber ich bin schon auch gerne zweisam, aber das muss gut konzipiert sein.
Wie viel Liebe von Erika Pluha zu Erika Pluha empfinden Sie? Eigenliebe?
Ach Gott, ich habe mich ganz gern. Ja, so im Laufe der Zeit habe ich mich an mich gewöhnt. Nein, aber ich eben auch mit meinen täglichen Notierungen. Ich bin auch mit mir immer sehr kritisch und diskutiere mit mir die Dinge auch immer aus. Und ich versuche mir auch, soweit es geht, soweit man das als Mensch schafft, mir auch immer auf die Schliche zu kommen. Nicht? Da muss man schon immer aufpassen.
Absolut, nicht, vor allen Dingen dann weiterzudenken.
Ja, und nicht immer glauben, die anderen tun einem weh, die anderen sind ungerecht, die anderen machen. Sondern zu allem, was einem so im Laufe eines Lebens begegnet, gehört man auch immer dazu. Also irgendetwas ist auch der eigene Anteil an dem, was einem widerfährt. Auch beim Schlimmsten. Man gehört in diesen Prozess hinein. Ich muss bei solchen Sachen immer das Wort versuchen hinzufügen, weil das gelingt mir ja auch nicht. Aber ich versuche, diesen meinen Anteil an dem, was das Leben mir bringt, nicht zu vergessen oder mir bewusst zu machen.
Und eben auch das Unglück und die Trauer zuzulassen und nicht zu verdrängen.
Das ist ein Punkt, der für unser Menschenleben sehr wesentlich ist. Als ich meine Tochter verloren habe, gab es immer so Ratschläge, mach eine Reise, gib dein Haus auf, zieh um. Wenn man nicht durch die Trauer durchgewandert ist, dann kommt man nie irgendwo an. Also man muss an den tiefsten Punkt geraten. Man muss das zulassen, dass man ganz, ganz hinunterfällt, dort, wo es nicht mehr weitergeht. Dann kann es einem gelingen, dass man wieder auftaucht. Aber Ablenkungsmanöver und Verdrängen und so tun als ob, macht sehr, sehr unglückselig, ja.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch, Zitat, freigelaufen bin ich viel zu selten. Sind Sie das auch im richtigen Leben?
Naja, ich bin unglaublich verantwortungsbewusst und oft auch fast ein bisschen brav. Also nicht so vorzugsschülerhaft. Mhm, ja. Und das ist natürlich fürs richtige, elementare Freisein hinderlich. Nicht? Da muss es einem wirklich mal egal sein, was da rundherum ist. Und das ist es mir ganz selten. Also ich passe immer auf, ein bisschen zu sehr, wie reagieren die anderen Menschen und so weiter, obwohl ich schon sehr selbstbestimmt sein kann, wenn es wesentlich wird.
Was gab eigentlich damals den Ausschlag? Sie haben es vorhin ganz am Anfang gesagt, mit 60 Jahren haben Sie am Burgtheater gesagt, okay, und jetzt höre ich auf. Das war die Zeit, als Klaus Peymann da war. Hatte das einen kausalen Zusammenhang?
Nein. Ich habe sogar zu ihm mal gesagt, dass er einen Prozess sehr beschleunigt hat. War ihm gar nicht so recht. Habe gesagt, ich danke Ihnen sogar. Ja. Ja. Aber ich war 4 Jahrzehnte lang Schauspielerin am Burgtheater und das ist schon auch eine Knute. Ich war immer fest im Ensemble. Also ich konnte oft, wenn ich mehrere Stücke gespielt habe, konnte ich die Stadt nicht verlassen, ohne zu sagen, darf ich jetzt vielleicht 2 Tage weg? Nein, du nicht Repertoire bedeutet, dass irgendjemand krank wird, dass irgendwer. Also ich war da wirklich 4 Jahrzehnte lang unglaublich unter Kuratell und immer so. Und ich wollte, da wollte ich wirklich mal frei sein. Eben. Und das habe ich mir geschafft. Und da haben wir zu meinem 60. Geburtstag haben wir Gorkis Kinder der Sonne gespielt. Der Titel dieses Stückes, den fand ich sehr gut, um Abschied zu nehmen. Und ich habe selbst eine Rede gehalten und es gab Blumen und es gab Juhu und Tralala. Und ich habe sehr gerne Abschied genommen von dieser Theaterfron. Wirklich, es ist ein sehr hartes Leben, so wirklich einem Theater anzugehören.
Und Sie machen ja so viel anderes. Sie singen, Sie schreiben. Jetzt sind Sie gerade zu erleben in der Bar Jeder Vernunft mit Liedern vom Himmel und der Erde.
Ja, so nenne ich gerne meine Lieder oder unser Programm. Ich bin hier nur mit dem Gitarristen Klaus Trabitsch, mit dem ich jetzt schon 20 Jahre zusammenarbeite und der auch ein wunderbarer Komponist ist und ein für mich ein Seltenheitswert als Begleiter hat. Also wir zwei machen zu zweit Abende, aber so in Österreich, wir machen auch manchmal, sind wir zu dritt, sind wir zu viert, sind wir ein ganzes Trabitsch-Ensemble, aber hier in Berlin sind wir nur zu zweit, was ich persönlich sehr, sehr schätze. Und dieses Musizieren, ich nenne es so, obwohl ich kein Instrument spiele und auch nicht Noten lesen kann, ich habe nur, und das wurde mir von meinen musikalischen Gefährten immer wieder bestätigt, ich habe sehr, sehr gute Ohren. Das Musizieren und das Singen möchte ich so lange beibehalten, solange das also bei mir funktioniert, weil es einfach ein schöner Ausdruck von Leben ist. Also singen und auch Lieder zu kreieren, ist einfach etwas Belebendes und Schönes, sogar für uns, die wir es tun. Ich hoffe auch für das Publikum.
Sie schreiben die Texte ja selber. Wie ist das bei Ihnen? Schreiben Sie erst die Texte und dann kommt die Musik? Oder ist erst die Musik da und dann lassen Sie sich durch die Musik inspirieren und schreiben die Texte?
Beides gibt's. Manchmal gibt's einen Text und der Klaus oder vorher der Dalmeda und der Marinov, meine musikalischen Gefährten von früher, haben das in eine Komposition hinein verpackt. Oder ich höre so eine Improvisation, oft in der Wartezeit vor einem Konzert. Ha! Und das bleibt mir hängen und dann entsteht der Text auf die Melodie. Also da gibt's beides.
Das nächste Buch steht auch schon kurz vor der Veröffentlichung.
Ja.
Jetzt im September, am 5. September, kommt es raus, Die öffentliche Frau.
Ja, das wird der Titel sein. Es ist eine Mischung aus Fiktion und doch auch sehr, sehr, sehr autobiografischen Elementen. Ich habe das ganz bewusst so verknüpft, weil dieses normale Autobiografie-Schreiben von Anfang bis zum Ende, ich könnte mein Leben in der Chronologie nicht erzählen.
Wer kann das schon?
Das ist zu lang und zu vielfältig und da überschneidet sich alles. Und ich habe als Untertitel gewählt eine Rückschau. Und das ist eine Frau, die sich mit einem Redakteur unterhält, eine Frau des öffentlichen Lebens. Und es war mir auch sehr wichtig, einiges zu formulieren und niederzuschreiben, was diese Situation bedeutet, ein öffentlicher Mensch zu sein. Und gleichzeitig habe ich versucht, hinter dieser öffentlichen Frau auch sehr offen so die ganzen Liebesbeziehungen und auch das, wie das privat eigentlich aussieht. Nicht? Ich war ja eine Zeit lang so die femme fatale. Das war besonders blöd. Mhm. Dann wurde ich die Emanze. Ja, ist mir gelungen. In einem Leben war ich in einem
relativ
Leben.
Relativ ungewöhnlich.
Das schreibe ich auch. Ja. In einem Leben wurde ich von Männern bewundert und von Männern gefürchtet. Ja, das kam so hintereinander. Aber hinter dieser Fassade, die es doch ist, auch wenn man der Öffentlichkeit mit Verantwortung und mit Offenheit begegnet, es spielt sich ein ganz, ganz normales Frauenleben ab. Und das wollte ich mit diesem Buch auch erzählen.
Sie haben mal gesagt, Sie haben eine Lebensparabel aus der Jugend mitgenommen.
Das auch im Hinblick auf das Durchwandern von Trauer und so weiter. Ich bin da aufgewachsen, jenseits der Donau in Wien, in so einem Arbeiterbezirk und war dann mit Buben, so sind wir dann schwimmen gegangen in die Donau. Das war damals noch so möglich. Da gab's Strudeln, die einen hinuntergezogen haben. Und diese Buben sind da durchgeschwommen und ich habe mich eigentlich sehr gefürchtet. Und dann haben die gesagt, schau Erika, du schwimmst hin, dann merkst du, da ist der Strudel und bitte dann halte dir die Nase zu und lass dich hinunterziehen, bis du mit den Füßen unten auf den Steinen ankommst. Dann kannst du dich abstoßen und dann kommst oben wieder raus. Wenn du dazwischen herumzappelst, dann ist es blöd. Und das wurde für mich so eben die Parabel des es zulassen müssen bis zum Grund. Und dann kann man wieder hoch und dann kann man weiterleben. Ich wusste damals gar nicht, wie sehr ich diese Parabel späterhin benötigen würde. Das war mir damals in der Jugend nicht bewusst.
Erika Pluha, danke, dass Sie hier waren.
Ich danke auch.
Alles Gute für Sie.
Ihnen auch.